Ich bleib mal hier, ich bin groß genug, glaube ich, ne? Könnt ihr mich alle sehen? Ja. Ich lade euch mal ein zu einer Fantasie, zu einer Vorstellung. Da kommt jetzt jemand hier rein, der weiß nichts von Gott. Das wird immer mehr, können wir uns mal so drauf einstellen. Wir können uns ja auch vorstellen, grünes Männchen. Ja, der fragt sich, das grüne Männchen, Mensch, du gehst da jeden Sonntag in den Gottesdienst, viele von euch werden das wahrscheinlich tun, nehme ich mal an. Du gehst da immer hin, was hast du denn davon? Wofür ist das denn, die Sache mit Gott? Was kommt denn dabei raus? Was bringt dir das? Und wenn ich jetzt mal mit euch so reden würde und wir kämen in einen Austausch, was würde ich da wohl hören? Und ich habe mal so eine Wortwolke mitgebracht, so ein paar Begriffe. Genau, wir können die da zeigen. Würde ich dann da was hören von Trost, Halt, Geborgenheit, Heimat, einen Grund, Beruhigung, Gewissheit, ein Ziel, Frieden, Sattheit. Sitzen jetzt solche Leute vor mir? Man muss sich auch mal so ein bisschen einstellen. Ich gucke euch mal so ein bisschen an. So satte, geborgene, befriedete, starke Menschen. Oder würde ich, wenn ich jetzt im Austausch mit euch wäre, was macht so, wo führt euch das hin, die Sache mit Gott und das grüne Männchen fragt, was macht das mit dir, der Glaube? Würde ich da, das ist die andere Variante, würde ich da vielleicht sowas hören? Fremdheit, Heimatlosigkeit, Suche, Verunsicherung, Aufbruch, Unruhe, Stolpern, Sehnsucht, Hunger, Durst. Vielleicht muss man gar nicht so eine Alternative, entweder das oder das. Vielleicht sind das auch zwei Seiten einer Medaille. Aber ich habe den Eindruck, das Zweite trifft es ganz gut. Wenn ihr mal so die Schlüsselstellen der biblischen Überlieferung durchgeht, die Kerntexte, Abraham, geh los aus dem Land, in dem du dich auskennst, wo du deine Eltern hast, wo du die Sippe hast, die dir Schutz gibt, und jetzt gehst du los in ein Land, das ich dir zeigen werde. Mose, geh zum Pharao und sag ihm, ich bin der Gott der Zwangsarbeiter, Hebräer, der Zwangsarbeiter. So bin ich. So, und jetzt gehst du zum großen König und sagst so, wir müssen hier weg. Wir wollen weg in ein Land, wo Gott uns sagt, da will er anbeten werden, angebetet werden. Wir kennen das Land noch gar nicht, aber da wollen wir hin. Da stolpern wir Gottes Zusage hinterher. Wir wollen da hin. In vielen biblischen Texten finden wir genau das. Ehrlich gesagt, wenn wir jetzt eine Evangelisation machen würden und ich will euch alle gewinnen für die Sache mit Gott, ja, willkommen zum Stolpern und zur Heimatlosigkeit, zur Unruhe, zur Sehnsucht. Ah, lockt das so sehr, ich weiß nicht. Aber lasst uns doch biblisch sein und da mal hingucken. Jetzt gehen wir ins Neue Testament und Jesus geht zu den Leuten und sagt, komm Petrus, folge mir nach. Ey, der hat vorher Frieden gehabt. Jetzt hat er Unruhe. Jetzt muss der Jesus hinterherlaufen. Was sind das für Herausforderungen? Wir müssen echt aufpassen, dass wir Nachfolge nicht zum Nachsitzen machen in unseren Gemeinden. Ja, kommst du sonntags, ist alles okay. Das scheint mir nicht Kern des Glaubens zu sein und es lohnt sich, die zentralen biblischen Texte daraufhin mal so zu untersuchen. Und ich möchte mit euch jetzt nicht so sehr über wir sind alle zu bequem und wir sollen viel mehr und radikaler, kann man auch mal machen in einer anderen Predigt. Ich möchte mehr so in diesen Teil gucken, die Verunsicherung, die das auch bedeutet, die Unruhe, die das Nichtwissen, was das auch mit sich bringt. Ich muss ein Teil meiner Berufung, und das ist ein sehr schöner Teil, den ich genieße, das hat in Oldenburg auch schon so angefangen, ich bin jetzt erst 2 Jahre in dieser Aufgabe, internationale Gemeinden begleiten und auch Menschen begleiten, die gar nicht wissen, sind sie Christen oder sind sie nicht Christen, so auf der Schwelle. Besonders hatten wir in Oldenburg Iraner, Perser, die sagen, ich kann nicht mehr den Gott, ich kann nicht mehr Allah zu Gott sagen, weil das merke ich, das ist ein Glaube, der wurde mir aufgezwungen. Aber ich weiß das Neue noch nicht so richtig. Und dann habe ich Glaubenskurse gemacht und wir haben miteinander in der Bibel gelesen, auch im Flüchtlingsheim und so. Und wir hatten so einen ganz Sprachbegabten dabei, Abbas. Und Abbas, nach 2 Jahren, also nach einem halben Jahr konnte der mich schon übersetzen, weil ich so ein gutes Hochdeutsch spreche wahrscheinlich oder weil er einfach sehr, sehr sprachbegabt ist. Und nach 2 Jahren musste der weg, irgendwo anders studieren. Und wir haben ihn dann verabschiedet in einer Gruppe. Und er sagte dann bei der Verabschiedung so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, ich habe von Martin gelernt, den großen Unterschied zwischen Islam und Christentum. Ich sah in seinen Augen schon, also natürlich hast du so die Hoffnung, was ist so der Unterschied, ja? Was hat er von mir gelernt? Da Kreuz, Gnade und so. Und er sagte, der große Unterschied ist, wenn wir den Mullah etwas gefragt haben, hat der Mullah immer eine klare Antwort gegeben. Wenn wir den christlichen Pastor was gefragt haben, dann hat er oft gesagt, da muss ich erst drüber nachdenken. Da gibt es keine klare Antwort drauf. Und ich dachte, Mann, oh Mann, nach 2 Jahren, was habe ich denen beigebracht? War das nicht klar genug? Und als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, die ich mit euch jetzt, das Thema, das ich mit euch angehen will, bin ich sehr getröstet worden. Ich möchte mit euch mal lesen, wir sehen den Text hier auch an der Wand, aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther im 13. Kapitel, wie Paulus dieses Kapitel beschließt. Denn, sagt er, unser Wissen über Gott ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Da im Zusammenhang, ich glaube, ich habe hier einige ausgefuchste Bibelhasen vor mir, die wissen das. 1. Korinther 13, warte mal, da geht es da vorher um die Gaben. 1. Korinther 12, das ist dieses Leibgleichnis, wo Paulus im Kern beschreibt, ihr seid begabte Leute. Also es passieren Wunder unter euch, weil ihr von Gott, vom Heiligen Geist begabt seid. Gott höchstpersönlich redet in dieser Gemeinde durch seinen Heiligen Geist auf unterschiedliche Weise. Das ist total spannend. Einige von euch können beten, dass die Wände wackeln. Das können nicht alle gleichermaßen. Und einige können großartig reden und predigen und lehren und andere können wieder leiten. Und da gibt es unterschiedliche Arten. Gott wirkt und Gott handelt unter euch. Ganz besonders. Auch wenn es manchmal Chaos ist, an Korinth war viel Chaos, aber Paulus unterliegt nicht der Versuchung zu sagen, wir machen das Reden Gottes mal ein bisschen kleiner, weil das ist so unordentlich. Nein, er sagt, Gott redet durch euch. Und dann fängt er an, in 1. Korinther 13, also im folgenden Kapitel, zu reden über die Liebe. Warum macht er das? Er gibt den Korinthern ein Kriterium. Und ich glaube, jeder von euch hat das schon mal gebraucht. Kennst du den Gedanken, ist das von Gott oder kann das weg? So manchmal in deinen Gedanken, so einen Impuls, einen Gedanken. Ich habe mir immer gewünscht, dass Gott so mir so Impulse schenkt. Hat er ganz selten gemacht. Also meistens war das so, dass ich mich das immer noch gefragt habe, ist das jetzt von Gott oder nicht? Und Paulus behauptet, das ist normal. Alle Impulse, alles prophetische Reden muss immer geprüft werden. Und dafür gebe ich euch ein Kriterium. Und dieses Kriterium lautet Liebe. Wenn da nicht Liebe ist, kann das weg. Wenn dieser Gedanken nicht im Kern das Ziel hat, Vergebung und Treue und Zuwendung zu Gott und den Menschen zu vergrößern, ist das nicht von Gott. Und er beschreibt die Liebe als das Allergrößte. Und man sieht, wenn man dieses Kapitel liest, wie so das Bild von Jesus entsteht. Das Handeln Jesu. Und Paulus bündelt das dann mit diesen Versen, die wir da eben gesehen haben, und sagt, das größte Erkennungsmerkmal Gottes ist die Liebe. Alles Reden von Gott, alles Reden von Gott ist immer unvollkommen und bruchstückhaft. Wir haben Gott nicht ganz. Jeder von euch hat nur Puzzleteile von Gott. Das ist die Schönheit von der Gemeinde, das ist aber auch immer ihre Grenze. Und ich möchte mit euch an dieser Stelle einmal innehalten und da mal so ein bisschen verweilen, nicht darüber hinweggehen. Jetzt ist natürlich so, ich habe 5 Jahre studiert und bin jetzt 30 Jahre Pastor. Mein Glaube ist jetzt natürlich schon vollkommen, aber ihr Armen auf euren Bänken, ihr glaubt immer noch unvollkommen. Dann merkt ihr jetzt, ne? Der redet Quatsch. Paulus, der Apostel, spricht hier von sich. Er sagt es von sich, ich habe nur Bruchstücke von Gott. Der Typ ist Apostel, von Jesus berufen. Ich habe nur Bruchstücke von Gott. Wisst ihr, und später müsste das Paulus eigentlich leid tun, wenn ihr den 2. Korintherbrief mal lest, da laufen Leute rum in Korinth, die haben das Problem nicht. Paulus nennt sie die Superapostel. Ihr wisst alles von Gott. Eure Gebete werden immer erhört. Meine Gebete nicht. Paulus bezeugt zeugnishaft, meine Gebete wurden nicht erhört. Und Gott sagt mir, lass dir an meiner Gnade genügen. Damit muss ich erstmal klarkommen. Wir wissen nicht genau, ob Paulus eine Epilepsie hatte oder Migräne, oder er sagt, der Teufel schlägt mich mit Fäusten. Schrecklich. Meine Gebete wurden nicht erhört. Und ich weiß nicht genau, warum. Wir haben von Gott nur Bruchstücke. Wir sehen in einem Spiegel, damals gab es nicht so schöne Spiegel, wie wir sie haben, da sehen wir manchmal auch Dinge, die wollen wir gar nicht sehen, aber naja, es ist schon ziemlich klar, ziemlich unbarmherzig. Ja? Und damals waren die viel weniger klar. Wir sehen wie in so einem, ja, wie so einem Schattenbild, sehen wir was von Gott. Unklar, unvollkommen, aber wir sehen etwas vom lebendigen Gott. Und Paulus sagt, erst wenn das Vollkommene sichtbar wird, dann hört das Stückwerk auf. Erst dann. Bis dahin freue ich mich am Fragment. Er sagt schon auch, man kann wachsen im Glauben. Man kann schon mal auch ein Buch lesen. Man kann schon mal auch seine Meinung ändern. Man kann schon mal auch sich auf die Meinung der anderen einlassen. Man kann schon auch mal was Neues probieren. Ist nicht das Biblische überhaupt zu sagen, das habe ich in der Sonntagsschule gelernt und das rette ich durch bis zum Ende meines Lebens. Man kann schon auch mal erwachsen werden, umdenken, glauben, sagt Paulus ja. Nicht immer nur wie ein Kind nach Milch schreien, er wird zwischendurch richtig ungeduldig und sagt, ich wollte euch mal feste Speise geben und ihr wolltet immer nur Milch. Immer nur gib mir und mach mich gesünder und immer wieder die Gnade. Sucht die Verunsicherung, sucht das Wachstum, was darin liegt. Aber du kannst der perfekteste Mensch sein, die großartigsten Lieder singen, den größten Gemeindebeitrag zahlen, am längsten schon dabei sein. Dein Glaube ist unvollkommen. Du weißt nicht alles von Gott. Es kann dich erwischen und dann denkst du, du weißt nichts von ihm. So kann das sein. Paulus sagt, ich habe nur Bruchstücke. Trotzdem bin ich Apostel, trotzdem schreibe ich Briefe, trotzdem reise ich rum und erzähle von Jesus, weil das wertvoll ist, was ich habe. Und ich möchte mit euch mal ein Bild anschauen. Können wir das mal eben einblenden? Was seht ihr da auf diesem Bild? Es ist ein Pressefoto, das um die Welt ging. Ein Leguan. Ah, eine Echse. Interessant. Ein Tier stimmt. Nilpferd. Ah, interessant. Also ich sage noch ein bisschen was mehr und dann löse ich das mal auf, was die Wissenschaftler sagen, was das wirklich ist. Ach, könnt ihr mal schon mal gespannt sein. Also man hat in einer Höhle in Baden-Württemberg, vor 5 Jahren hat man das gefunden, zusammengesetzt aus 5 verschiedenen Teilen. Die hat man da schon zusammengesetzt. Ein Team von Wissenschaftlern hat diese Höhle 20 Jahre lang durchsucht. Und das ist der wertvollste Fund in dieser Höhle. So, und jetzt kommt's. Professor Nicolas Conard von der Universität Tübingen, Abteilung Urgeschichte, der mit der Untersuchung dieses Fundes beauftragt ist. Was es genau ist, wissen wir auch nicht. Wir schätzen entweder einen Höhlenbär oder ein Löwe. Er persönlich neigt dazu, dass es ein Bär ist, weil man offenbar den typischen Bärenbuckel erkennen könnte und diesen trottenden Gang des Bären. Aber, sagt er, sicher bestimmen können wir das Tier gar nicht. Und so ist das ganz oft bei so Darstellungen. Wisst ihr, wie groß das ist? 5 Zentimeter lang und 2,5 Zentimeter hoch, so wie mein Daumen. Jetzt haben da 20 Jahre lang Horden von Wissenschaftlern Millionen von Euro verballert, um das Ding da zusammenzupuzzeln. Ja, schmeiß weg! Was soll das? Unsere Gelder ausgegeben. Wofür? Und dann würde der Professor sagen, nein! Das ist 35.000 Jahre alt, geschnitzt aus Mammutelfenbein. Und ja, wir wissen nicht genau, was es ist, aber das gibt uns Auskunft über Schnitztechniken, die man damals gehabt hat und wie man damals gedacht hat. Wir können zurückgucken in die Vergangenheit. 35.000. Und ja, ich kann jetzt nicht so staunen, wie der wahrscheinlich mit euch staunen würde, warum das unbedingt gerechtfertigt ist, dass man sowas entdeckt und entwickelt. Und er würde zugeben, na, alle Geheimnisse sind nicht gelöst. Da bleiben Rätsel, die werden wir wahrscheinlich auch niemals auflösen. Aber das, was wir darin entdeckt haben, ist doch unfassbar wertvoll. Du schüttelst den Kopf, ne? Kannst dir auch nicht vorstellen, ne, dass man das unbedingt braucht. Aber in der wissenschaftlichen Welt, es gibt keinen Fortschritt ohne solche Entdeckungen. Wir erfahren etwas über unsere Vergangenheit. Versucht mal, den Professor Conard in seiner Begeisterung ein bisschen zu verstehen. Und solche Leute seid ihr alle. Ihr wisst nicht alles von Gott. Wisst ihr nicht. Und wahrscheinlich sitzen Leute auf der anderen Seite der Bankreihe, die haben eine Erfahrung mit Gott gemacht oder einen biblischen Text oder eine Analyse gemacht, wo sie merken, ich weiß was, was du nicht weißt. Und du bist auf deinen Bruder, auf deine Schwester angewiesen. Du hast nur ein bisschen was. Und viele Rätsel wirst du niemals lösen. Der Paulus hat sie nicht gelöst und wir werden sie alle miteinander nicht lösen. Aber das, was wir von Gott wissen, reicht, um zuversichtlich zu glauben und zu lieben und zu hoffen. In aller Unvollkommenheit wissen, ich habe da nur mein kleines Puzzlestück. Aber ich habe ein Puzzlestück vom lebendigen Gott, ein Geschenk von ihm. Ich möchte mit euch noch ein weiteres Bild angucken, das mich sehr bewegt hat. Der Paulus sagt mal, habe ich es schon erreicht im Philipperbrief Kapitel 3? Habe ich es schon ergriffen? Nein. Aber ich bin von ihm ergriffen und deshalb laufe ich ihm hinterher. Und ich habe hier ein Bild gebracht und auch da, wisst ihr doch, Boot, sinken, Jesus auf dem Wasser. Lasst die Szene mal einen Moment wirken, habt ihr vielleicht schon. Wir sehen, für diejenigen, die es vielleicht nicht ganz vor Augen hatte, Jesus hat gesagt, ich möchte beten, möchte eine Zeit mit Gott verbringen in der Stille und ihr fahrt schon mal über den See Genezareth. Und unterwegs gibt es einen großen Sturm, der kann da offenbar mal sehr schnell aufkommen, hohe Wellen und die Jünger haben Angst. Und dann kommt ihnen Jesus auf dem Wasser entgegen und was passiert? Je näher Jesus kommt, umso größer ihre Angst. Die schreien, als sie die Silhouette von Jesus sehen, schreien die los wie Kinder. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und die schütteln erstmal so ihre Aufregung aus den Knochen. Und einer sagt, Moment, wenn du das bist, Jesus, dann erlaube mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Und dann kann er Schritte auf dem Wasser gehen. Und vielleicht gibt es kein besseres Bild für das, was Glauben ist. Schritte auf dem Wasser gehen. Fragt mich nicht, wie das geht. Ich kann es euch nicht erklären. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich gehe immer unter. Ich kann zum Glück schwimmen. Aber dieser Text wird uns immer und immer wieder erzählt. Und nicht nur, damit wir auf dem Wasser alle gehen können, sondern vor allem, damit wir wissen, was Glaube ist. Petrus kann auf dem Wasser gehen. Und dann passiert das, was immer wieder passiert. Du siehst die großen Wellenberge und dein Glaube schrumpft auf Normalmaß. Und er geht unter. Und jetzt guck mal, nochmal das nächste Bild. Ich habe es so ein bisschen vergrößert, dadurch wird es ein bisschen unschärfer. Wie Rembrandt, das ist ein Bild von Rembrandt, wie er den Petrus darstellt. Wie ein Greis mit Gichthänden, die er Jesus entgegenstreckt, wie ein Sterbender. Rembrandt wusste auch, dass Jesus ein junger Mann war, dass Petrus ein junger Mann war. Der war auf dem Höhepunkt, der wusste gar nicht vor Kraft vorwärts zu kommen. Der war, schätzen wir mal, 20, 25 vielleicht. Aber hier wie ein Sterbender. Und so mag er sich gefühlt haben. Kraftlos. Jesus die Hände entgegenstreckend. Wenn du nicht hilfst, dann kann mir keiner helfen. Das nächste Bild. So, und das sind die Schlaumeier von draußen. Ne? Die gucken auf dem Boot raus. Und ich sage euch, die gibt es immer. Wenn ihr einen mutigen Schritt im Glauben gebt, gibt es immer die, die mitleidig auf euch runtergucken oder überheblich. War das nötig? Hätte ich dir gleich sagen können, dass das schief geht. Wenn du ein Wagnis eingehst im Glauben, gibt es immer die Schlaumeier, die von außen auf dich gucken. Die gibt's. Aber Petrus hat gerade das größte Wunder seines Lebens erlebt. Der konnte auf dem Wasser gehen. Und nochmal das nächste. Jetzt ist er aber am Ende. Und er braucht die Hilfe seines Herrn. Ich brauche es, dass du mich ergreifst. Ich hab's noch nicht ergriffen. Und ich glaube, über diesen Zustand kommen wir niemals hinaus. Wir haben es alle noch nicht ergriffen. Wenn ihr es schon ergriffen habt, vielleicht sitzt ihr auch und denkt, was redet er denn hier über offene Fragen im Glauben? Habe ich gar nicht. Meine Gebete werden immer erhört. Ist schön, es gibt auch diese geistlichen Glückskinder. Bleibt eures Glaubens gewiss. Aber für die meisten sind diese Texte auch geschrieben, dass wir merken, ach, so geht es mir auch, so ging es Petrus auch. Und Paulus schreibt, ich habe es doch noch gar nicht ergriffen, aber ich laufe ihm hinterher, damit er mich immer wieder ergreift. Von ihm ergriffen werden ist das Schönste. Glaube ist kein Zustand. Glaube ist ein Prozess. Glaube ist ein Wagnis. Glaube ist immer wieder Tasten und Suchen. Glaube ist nicht Empfinden von endlosem Glück. Und wenn du das so empfindest, wie gesagt, bleib deiner Meinung gewiss, brauchen wir uns nicht drüber streiten. Vielleicht hat Jesus dir das als Gabe geschenkt, dass du hier der Glückspilz bist. So schön, freu dich dran. Aber den meisten anderen wird es so gehen, dass sie merken, ich habe hier nur ein Puzzleteil. Ich habe hier nur ein Bruchstück. Ich strecke gerade meine Hand aus nach Jesus und will von ihm ergriffen werden. Und ich taste und suche und habe den Eindruck, die Wellen schlagen über mir zusammen. Lass dich trösten von diesem Bild, dass er kommt. Schon jetzt auf dem Weg ist er, in dem Text steht sofort. Der hat keine Lust, Petrus zappeln zu lassen. Der hält jetzt nicht schlaue Reden, na, ganz schön blöd da unten. Ne? Die Belehrung kommt hinterher. Erst kommt die Hilfe. Was wir in der Gemeinde nicht machen dürfen, ist mitleidig auf andere heruntergucken, die gerade Krisen haben, Zweifel haben, die gescheitert sind. Das ist einer Gemeinde Jesu unwürdig. Ich kenne euch ja nicht, deswegen kann ich so unbefangen reden. Ich weiß keine Situation, wie ihr miteinander umgeht. Weiß ich alles gar nicht. Das gibt mir so eine Freiheit. Wenn du gerade auf dem Wasser gehen kannst, ist es unstatthaft, auf denjenigen zu gucken, der gerade untergeht, über dem gerade die Wellen hereinbrechen. Jesus tut das nicht. Der ergreift die Hand. Wir sind eine Gemeinschaft der Menschen, die nur ein Puzzleteil von Jesus haben, die Brüche kennen. Gibt es hier irgendwo gescheiterte Christen? Ich hoffe, dass ihr das schon kennt. Ich bin gescheitert. Und ich habe Jesus als den Erlöser kennengelernt. Das ist die Kernerfahrung des Glaubens. Darum geht's. Es geht nicht um Vollkommenheit. Wenn du noch Vollkommenheit suchst, dann hast du, glaube ich, so Gedanken, die ich in der Bibel nicht so stark erkennen kann. Da gibt es die Unvollkommenen, die sagen, ich strecke mich aus nach ihm, nach seiner Hilfe. Und ich möchte mit einem letzten Bild mit euch schließen, denn die Wahrheit ist, nicht nur wir sind nicht nur unser Bild von Jesus ist unvollkommen, sondern auch wir. Nicht nur die Bruchstücke, die wir von Jesus haben, von Gott haben, von unserem Glauben haben, sondern auch wir haben Brüche. Wir sind gebrochene Leute. Ich weiß nicht, wie oft ihr so darüber sprecht. Das wäre schön, das wäre interessant. Also junge Leute haben total Lust, mit Älteren zu reden, wenn die von ihrer Bruchstückhaftigkeit, von ihrer Gebrochenheit erzählen. Keiner sucht nach Schlaumeiern, die alle Antworten haben. Das hier ist ein, kennt ihr Kintsugi? Habt ihr das schon mal gehört, das Stichwort? Das ist eine japanische Kunstform. Im Japanischen spielen die Teezeremonien eine große Rolle. Oldenburg ist ja so ein bisschen nahe an Ostfriesland. Wir trinken zwar auch nur Kaffee, aber man weiß, dass das eine große Bedeutung hat für die Ostfriesen und aber erst recht für Japaner. Und da gibt es ganz kostbare Gefäße. Und wenn diese Gefäße mal kaputt gehen, dann schmeißt man das nicht weg, sondern dann klebt man das. Und jetzt ahnt ihr schon, irgendwie kleben die komisch. Wenn Deutsche kleben, dann muss das hinterher so aussehen wie vorher. Gut geklebt ist wie nicht gebrochen. Aber da sagen die Künstler, nee. Das sehen wir aber ganz anders. Im Kintsugi werden die Risse mit Goldstaub veredelt oder Platinstaub. Die Risse werden sichtbar gemacht. Sie veredeln das Gefäß, sie machen es kostbarer. Wenn du was Neues willst, gehst du zu Ikea, kaufst dir eine neue Schale. Aber wenn du das Leben haben willst mit seinen ganzen Brüchen, dann kann man das auch erkennen. Warum sage ich euch das? Um euch zu erzählen von der japanischen Reparaturmethode oder Kunstform? Ich möchte da einen Link herstellen zu unserem christlichen Glauben. Paulus sagt, alle Dinge müssen uns zum Guten mitwirken. Alle Dinge, auch das Schmerzhafte in deinem Leben. Und wir haben schmerzhafte Dinge erlebt. Und wenn wir sie nicht erlebt haben, werden wir sie vermutlich noch erleben. Und manche von uns können schon gar nicht mehr die Tagesschau sehen, weil das für sie auch ein Riesenschmerz ist. Es passieren schlimme Dinge in unserer Welt. Und manche hinterlassen Risse. Manchmal hast du das Gefühl, du zerbrichst daran. Und das musst du nicht verleugnen. Das musst du nicht verdrängen. Sondern wir sind hier als Menschen, die haben Bruchstücke von Gott und die haben manchmal auch nur Bruchstücke ihres eigenen Lebens. Und dann kannst du sagen, nee, ich habe keine Bruchstücke. Bei mir ist alles gut. Mir begegnen manchmal so Leute, ja? Die sagen so, bei mir ist alles klar. Und dann ist meine Reaktion so oft, wo ist ein anderer Gesprächspartner, der ein bisschen spannender ist? Ich finde die langweilig, diese Leute. Lasst eure Bruchstücke. Man muss nicht immer in jedem Gespräch, ja. Im ersten Gespräch kann ich dir mal gerade von meinen Narben erzählen, muss man nicht machen. Ne? Aber so die Schönheit, die Gemeinde ausmacht, zu wissen, wir sind hier alle Menschen, die haben ihre Risse, die haben ihre Brüche, die haben ihre Baustellen, an denen sie arbeiten, die haben ihren Schmerz. Wir können schon feiern, wir können loben, wir können Feste feiern. Lasst uns fröhlich sein und richtig ordentlich Feste feiern. Wir können gar nicht genug, also im Vaterhaus vom verlorenen Sohn, da ist Tanzen und fröhlich sein, ja, als Erkennungsmerkmal. Alles gut, aber wir müssen die Risse unseres Lebens nicht überdecken. Und deswegen so dieses Bild und das Letzte vielleicht dazu noch. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Der Apostel Paulus scheint uns zu sagen, bei allen offenen Fragen werbe ich immer neu, macht selbst Erfahrung mit ihm, streckt euch nach ihm aus, vertraut auf ihn, hofft auf ihn, liebt ihn. Es lohnt sich. Amen.